Ein mächtiger Staat, ein Weltreich, überfällt ein kleines, schwaches und uneiniges Land. Dieses Land scheint verloren. Da geschieht das Wunder. Das durch die Gefahr geeinte Volk besiegt den bis dahin für unbesiegbar geltenden Feind, und der Mächtige gibt die Eroberung auf, er zieht sich geschlagen zurück. Dann stirbt der Herrscher dieses Weltreiches, sein Sohn übernimmt die Regierung. Die Schande der Niederlage durch einen so unbedeutenden Gegner aber brennt. Sie ist unerträglich. Der junge Herrscher rüstet zum Vergeltungskrieg, sorgfältig, weitplanend, unter Einsatz all seiner unerschöpflichen Mittel und Kräfte. Alle Völker seines Staates, der einen halben Erdteil umspannt, bietet er auf. Schließlich steht ein Heer unter Waffen, wie es die Welt noch nie gesehen hat, und eine mächtige Flotte liegt angriffsbereit in den Häfen. Zugleich vollbringt die Technik dieses Staates eine für unmöglich gehaltene Leistung. Es wird eine schwimmende Brücke gebaut, die einen ganzen Meeresarm überspannt, der Erdteil von Erdteil trennt. 10 Jahre nach der ersten Niederlage erfolgt der neue Angriff. Tagelang marschieren die Kolonnen hinüber auf den anderen Erdteil, Truppen aller Waffengattungen, Völker aller Sprachen und Rassen. Und zugleich geht die ungeheure Flotte in See, um die Invasion zu beginnen. Das kleine Land hat diesen Angriff vorausgesehen und sich vorbereitet, so gut die geringen Kräfte es ihm erlaubten. Aber wie schwach sind seine Truppen. Auf kurze Zeit nur können sie den übermächtigen Gegner an einer Landenge aufhalten und sie bezahlen diesen kleinen Anfangserfolg mit ihrer Selbstaufopferung. Das Land liegt offen vor dem Feind, der alle wichtigen Städte besetzt, plündernd, verheerend, zerstörend. Nur die Flotte ist dem unterlegenen Lande geblieben. Eine schwache Flotte, wenige kleine Schiffe gegen die Übermacht der feindlichen Armada. Und wieder ein rettendes Wunder. Durch überlegene Taktik gelingt es, die feindliche Flotte an günstiger Stelle zur Schlacht zu zwingen. In einem schmalen Meeresarm, wo sie sich nicht entfalten, ihre Überlegenheit nicht ausnützen kann. Und so glückt es, die Seestreitkräfte des Gegners vernichtend zu schlagen. Seine Landstreitkräfte, des Nachschubs und ihrer Siegesgewissheit beraubt, strömen in regelloser Flucht durch das im Aufstand aufbrennende Land zurück, dem Hunger preisgegeben, durch dauernde Angriffe geschwächt, vom unerwartet früh hereinbrechenden Winter überfallen. Griechenland, denn davon sprachen wir, ist frei. Die persische Gewaltpolitik für alle Zukunft ausgeschaltet. Marathon, Thermopylen und Salamis heißen die Orte dieser 3 Schlachten. 8 Jahre nach der Seeschlacht bei Salamis, im Jahre 472 vor Christus, schreibt in Athen Aischylos, der erste große Dramatiker Griechenlands, seine Tragödie »Die Perser«, in der er diesen ungeheuren Stoff von Gefahr und Sieg und Befreiung gestaltet. Ein Drama des Triumphs, so sollte man meinen, voller Hass gegen den geschlagenen Feind, voll der Überheblichkeit, zu der blendende Siege die Völker verführen. Man kennt ja solche Töne. Aber nichts davon hören wir hier. Der griechische Sinn für Maß und Gestalt, später oft bezweifelt, oft verhöhnt als blutleerer Klassizismus, erweist sich hier angesichts wirklicher, nicht poetisch erfundener Vorgänge als lebendige Kraft. Und ein ganzes Volk nimmt diese großartige, uneitle, so ganz und gar faire Deutung seiner eigenen Geschichte und der seines geschlagenen Feindes bei der Aufführung im Dionysos-Theater als gültige Gestaltung an und macht sie dadurch zur Wahrheit. Nichts von Hass, nichts von Überheblichkeit, sondern Achtung, brüderliches Verständnis, ja Mitgefühl für den Gegner. Aischylos' Drama spielt am persischen Königshof, wo die Großen des Perserreiches und die verwitwete Mutter des jungen Königs Xerxes die Nachricht vom unausbleiblichen Siege ihres Heeres erwarten. Doch statt ihrer bricht mit dem Bericht des endlich eintreffenden Boten, dieser ersten, meisterhaften, nie übertroffenen Schlachterzählung der Weltdichtung, eine Lawine von Unglück und Vernichtung herein. Und hier, im Abgrund der Katastrophe, entwickelt Aischylos den Gedanken, den auszusprechen sein ganzes Werk geschaffen scheint. Nicht Menschenlist hat dort bei Salamis über Menschenmacht gesiegt, sondern fromme Ergebung in den Willen der Gottheit hat gesiegt über Größenwahn und unfromme Übertretung der gottgesetzten Schranken, die für die Völker gelten wie für den einzelnen Menschen.